Ja, dir mein Leben anvertrauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber stell dir mal vor, du lebst im Paradies. Schwer vorzustellen, oder? Und merkst es überhaupt nicht. Können wir uns noch schwerer vorstellen, oder? Ich habe mir dann gedacht, könnte uns nie passieren, bin ich mir ganz sicher, dass wir im Paradies leben und uns nicht vorstellen können, dort drin zu sein. Fassen wir mal ganz kurz unsere Lebenssituation zusammen. Also so leicht pauschaliert, ich gebe es zu, weil ganz genau weiß ich nicht. Wir haben genug zu essen. Oder gibt es irgendjemand, der sich outet? Ich lade ihn zum Mittagessen ein. Aber nur, wenn er nicht genug zu essen hat. Ich finde bei uns genug. Da traut sich keiner. Ihr Online-Leute habt leider verloren gerade, das sehe ich nicht. Okay, wir haben einen Platz zum Schlafen. Schläft jemand am Boden? Nee, also zumindest nicht unfreiwillig. Ich schätze, die meisten von uns genießen irgendwie den Vorteil einer Matratze. Wer hat ein Dach über dem Kopf? Hey, ihr traut euch gar nicht mehr melden, gell? Statistisch gesehen arbeiten wir weniger als ein Viertel unserer Lebenszeit, um uns diesen Lebensstandard leisten zu können. Jetzt müsst ihr natürlich ganz hart rechnen. Ein Viertel eurer Lebenszeit, ja? Die meisten sogar noch weniger. Nur um das mal so kurz zu sagen. Es gibt Schokolade günstig zu kaufen. Jeder Haushalt besitzt mindestens einen Fernseher, außer er verzichtet freiwillig. Also er könnte einen haben quasi. Und so weiter und so fort. Und sorry, wenn ich jetzt ehrlich bin, 80% der Weltbevölkerung würden jetzt sagen, das ist das Paradies. Aber wir sitzen da und stellen fest, oh, der Computer ist schon wieder so langsam. Ich bräuchte doch langsam mal einen neuen. Und der Nachbar, der Fernseher ist doppelt so groß. Ja? Und so weiter und so fort. Also wir merken schon gar nicht mehr, was wir alles haben. Und es gäbe ja noch so viel mehr, was wir haben hätten können. Oder so ähnlich. Ja, Deutschlehrer hören jetzt einfach kurz weg. Also leben wir nicht im Paradies und merken es gar nicht an vielen Stellen? Ja klar gibt es da Situationen, die nicht paradiesisch sind, keine Frage. Die ganze Corona-Zeit würde ich jetzt nicht unter Paradies werden. Aber trotzdem, wenn wir unseren Lebensstandard und das, was wir haben, wo wir beschenkt mit sind, dass wir uns in Freiheit heute, naja, zumindest zum Teil hier treffen können und dass es für den Rest auch noch möglich ist, einfach daheim am Sofa oder wo auch immer im Bett zu sitzen und diesen Gottesdienst teilzuhaben. Das ist ein geniales Vorrecht und ein Geschenk. Und dann gibt es ja die, die sagen, früher war alles besser. Also okay, vor Corona war doch manches besser, gebe ich ehrlich zu. Aber das klingt immer so toll. Früher war alles besser, als man romantisch auf den Hof zum Kacken ging. Wer bucht Etagenklo? Traut sich auch keiner hier zu sagen. Ja, und Etagenklo ist noch weit weg von auf dem Hof gehen. Ja? Ich bin mir sicher, manche kennt es sogar noch, der hier war. Aber früher war alles besser. Also sorry, alles sicher nicht. Ja, als eine Lungenentzündung den Tod bedeutet hat, war besser, oder? Oder was hätten wir noch zu bieten? 6-Tage-Woche, ich darf die ja noch haben, aber mit 12-Stunden-Schichten. War früher ganz normal. Wer arbeitet mehr als 40? Das sind vielleicht ein paar, die mehr als 40 machen, weil sie selbst und ständig sind oder sowas in die Richtung. Aber die meisten genießen eine unter 40-Stunden-Woche. Etliche, die bei der Ingel Metall irgendwie im Tarif stecken, die jammern schon über 35 und überlegen, ob er da nicht ein bisschen weniger haben könnte. Also ihr merkt, eigentlich ist das, was wir haben, zumindest zu einem Großteil eher paradiesisch. Warum erzähle ich das Ganze? Ich habe heute einen Text mitgebracht, den man im ersten Moment liest und sich sagt, wie können die nur, die Israeliten? Schauen wir mal rein in 2. Mose 16. 2. Mose, Kapitel 16, ab Vers 2 und dann ab Vers 11 wieder. Auch hier machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Also auch hier, da war vorher schon ein bisschen Jammern und Meckern. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Da denkt man sich doch auch, ey, hallo, habt ihr eins an der Klatsche? Habt ihr mal kurz resümiert, was in Ägypten wirklich war? Sklaverei, Gefangenschaft, Knechtschaft, viel Muss. Und ihr jammert jetzt, weil ihr nicht sofort alles habt, was ihr braucht? Erinnert ihr euch noch dran, was ich von uns beschrieben habe? Wie schnell kann es gehen, dass man über das, was man hat, jammert, weil man gerne noch mehr und noch anderes hätte? Was war los bei den, Israeliten damals? Damit man so ein bisschen weiß, in welchem Zusammenhang dieser Text steht. Kurz vorher ist das, was wir als Auszug aus Ägypten benennen und beschreiben. Also Gott hat das Jammern des Volkes erhört. Die haben nämlich gesagt, uns geht's nicht gut in Ägypten. Denen ging's mal richtig gut in Ägypten. Aber zu dieser Zeit dann nicht mehr. Die mussten schuften, Ziegel brennen. Der Pharao hat dafür gesorgt, dass nicht zu viele überleben, damit die Israeliten nicht so groß werden. Das war die Ausgangssituation. Und sie haben gejammert und gesagt, Gott, hol uns raus. Und Gott hat das erhört. Der hat Wunder über Wunder getan, damit die Israeliten abziehen konnten. Ägypter sind haufenweise ersoffen bei der Sache. Die haben ein Riesenfest gefeiert, als sie durchs Schilfmeer gekommen sind. Die haben Gott gedankt, die sind durch die Wüste gegangen, haben erlebt, wie Gott für Trinken und alles gesorgt hat. Und sobald irgendwas nicht ganz gepasst hat, haben sie eben das Jammern angefangen. Dann war das Wasser mal zu bitter, dann war es nicht schnell genug da und. Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo es nicht passt. Gut, man muss zugeben, sie haben es nicht völlig verklärt. Sie haben immerhin nur von gesprochen, wir hatten auch Fleisch. Sie haben nicht hingeschrieben und damals gab es immer ausreichend Rinderhüftsteaks oder irgendwie sowas in die Richtung. Also ein bisschen fair muss man schon sein. Es steht jetzt nicht da, aber trotzdem, das ist so die Situation. Und dann werden sie ihren Ärger los und sagen, ihr wollt uns verhungern lassen. Ja, warum sollten Mose und Aaron jetzt, und wie sollen die das überhaupt schaffen, für Millionen Leute Essen zu beschaffen? Mose und Aaron, das waren so die Führer, die waren ja auch nur zwei Menschen. Also merkt ihr auch den Perspektivverschieben von den Israeliten? Auf einmal erwarten sie von dem Mose, dass er sich um alles kümmert. Nicht Gott, sondern ihr. Ihr habt uns doch. Dabei war es doch Gott, der sie in die Wüste geführt hat. Das ist so das Erste, was mir auffällt. Das Zweite, sie erinnern sich eben zurück an das, was gut war. Und ich glaube, so einen verklärten Blick in die Vergangenheit. Ich kann nicht für euch persönlich reden, aber so pauschal für uns Deutsche traue ich mich schon sagen, wir verklären die Vergangenheit auch oft ins Gute. Manche auch total ins Negative, gibt's auch, aber ganz schnell ins Gute. Ja, das war doch damals viel besser. Ist ja schön, dass ihr euch das Gute gemerkt habt, ja. Aber seid vorsichtig mit so pauschalierenden Vergangenheitssätzen. Die Israeliten haben auf jeden Fall verklärt und haben das Schlechte alles aus dem Blick geworfen und erst dadurch wurde dieses Jammern in der Dimension möglich, unterstelle ich Ihnen mal. So, das ist also die Ausgangssituation. Was macht Gott an der Stelle? Und jetzt wird es schon spannend, finde ich, weil Gott nämlich anders agiert, als ich es mit gerechnet hätte oder zumindest als ich agiert hätte. Will ich mal vorlesen, jetzt sind wir dann ab Vers 11. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Teile ihnen Folgendes mit. Gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen. Morgen früh werdet ihr Brot erhalten und davon satt werden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. An diesem Abend flog eine große Anzahl Wachteln herbei. Sie ließen sich im ganzen Lager nieder. Am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau später am Morgen verschwunden war, bedeckten feine Körner wie Reif den Boden. Die Israeliten sahen es und fragten einander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose antwortete, das ist Brot, das der Herr euch zum Essen gegeben hat. Der Herr gibt euch folgende Anweisung. Sammelt euch davon so viel, wie ihr benötigt. Pro Person, die in eurem Zelt lebt, sollt ihr einen Krug davon sammeln. Und so machten es die Israeliten dann auch. Sie sammelten von der Speise ein, die einen viel, die anderen wenig. Als sie es jedoch abmaßen, hatten diejenigen, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel und denjenigen, die nur wenig gesammelt hatten, fehlte nichts. Jeder hatte genauso viel gesammelt, wie er brauchte. Ist schon spannend, wenn man das so liest. Wie hätten wir an Gottes Stelle reagiert? Also gefühlt hätte ich denen schon erstmal die Meinung gegeigt, muss ich zugeben. Aber da merkt man wieder mal, wie gnädig, wie gütig, wie liebevoll Gott ist und wie er sich kümmert. Er ist anders, wie ich reagiert hätte. Er ist geduldig und er sorgt für sein Volk. mitten in diesem Ding. Und keineswegs knausrig. Also, wir kennen das ja mit Lieferdiensten und sowas. Aber jetzt stellt euch mal irgendwo in die Wüste und ruft dann an und sagt, ich hätte gerne. Ja, dann sagen die alle, dann kommst halt abholen. Oder sowas in die Richtung. Aber Gott kümmert sich darum, dass ein ganzes Volk, und wie gesagt, wir reden nicht nur über 100.000 Leute, sondern eher siebenstellig. Irgendwo in der Meinung, dass die so viel hatten, dass jeder genug hatte. Und zwar zuerst Fleisch. Ja, und bitte, jetzt find mal Wachteln, die freiwillig auf den Grill fliegen. Aber Gott hat das quasi gemacht. Ja, die kamen, also man geht irgendwie von aus, dass so ein ganzer Schwarm quasi erschöpft in der Wüste gelandet ist. Und die mussten nur noch hinlangen, na gut, und dann mussten sie schon noch ein bisschen was machen, bis es Speise ihr wisst, was ich meine. Also bis es Speise fertig war. Aber hey, das muss man sich mal ganz kurz ausmalen, was das heißt und was das für Massen sind. Und Gott macht, und es ist da. Und genauso am nächsten Morgen kümmert sich Gott drum, dass jeder genug brotähnliche Substanz, was auch immer genau Manna war, da rätseln wir auch drüber. Aber es soll ein bisschen süß wie Honig geschmeckt haben und war so brotähnlich irgendwie. Aber wie es entsteht, ist für uns als aufgeklärte Menschen schwer nachzuvollziehen. Da war es Tau und dann hängt da auf jeden Fall so Zeug, was irgendwie wie Reisbrot oder irgendwas ist, da. Und es macht satt. Und Gott kümmert sich. Ja, also die Bibel ist da so ganz lapidar. Vers 13, ich habe ihn gerade gelesen, ihr könnt nochmal einblenden. An diesem Abend flog eine große Anzahl Wachteln herbei und ließ sich nieder im ganzen Lager. Punkt. Zack, ist es da. Ein total leichtes für Gott. Ja, was gibt es da Normaleres, könnte man meinen. Und das mit dem Brot eben auch. Und das passiert nicht nur an diesem Morgen, sondern es passiert dann 40 Jahre an 312 Tagen im Jahr, so Pi mal Daumen. Das sind 13.000 Mal etwa. Ja? Malt euch das mal aus, was das bedeutet. Ja? Und das Krasse ist, das Zeug hält sich normalerweise nicht mehr als 24 Stunden. Also komme ich später noch zu. Aber am sechsten Tag hat Gott mehr Konservierungsstoffe reingepackt, würden wir jetzt vielleicht sagen, oder irgendwie sowas. Da hält sich 48 Stunden. Wahnsinn, was für eine Logistik menschlich gesehen, da dahinter steckt. Und Gott macht das mal so, naja, also noch krasser wie wir in der Corona-Zeit, von einem Tag auf den anderen schüttelt er das aus dem Ärmel. Also wenn ich jetzt in den letzten Wochen zurückdenke, was wir alles ganz schnell auf die Beine gestellt haben, an Gottesdiensten, an Livestream, an weiß ich was allem. Aber wir hatten Gott sei Dank meistens mehr als 24 Stunden Zeit. Aber für Gott ist das und in dieser Dimension ein Klacks. Und ich muss sagen, ja, wenn ich das so lese, dann freue ich mich, was ich für einen Gott habe. Aber jetzt möchte ich euch mal Mut machen, übersetzt das mal ins Heute. Nehmt mal die Christen im Irak, in Syrien oder im Sudan. Und Gott ist so gnädig und sagt, okay, ihr zieht aus. Haut ab von da, wo ihr seid. Das ist echt schlecht für euch. Ihr werdet da unterdrückt, bedrückt, versklavt. Ihr geht und ich kümmere mich um euch. Und dann ziehen die fröhlich aus. Und das sind auch nicht nur ein paar Tausend, das sind ja schon auch Hunderttausende, Millionen. Und jeden Morgen, wenn sie aufstehen, steht vor ihrem Zelt ein Sack Reis. Nee, nicht von UNICEF. Ja? Sondern einfach so. Ein Sack Reis für die ganze Familie. Also für uns vorstellbar, ja, dass das über Staatenhilfe, über UNICEF, über die UNO oder irgendwie passiert. Aber nein, einfach so. Steht jeden Morgen, und zwar jeden Morgen, außer sonntags, dafür steht Samstag die doppelte Portion da, ein Sack Reis vom Zelt. Da denkt doch jeder, ach nee, geht nicht. Ist aber genau dasselbe, wie was wir da in der Bibel lesen. Haltet ihr möglich, dass unser Gott das heute auch noch machen kann? Bei uns muss er es nicht. Wir haben meistens genug im Kühlschrank. Aber haltet ihr das für möglich? Da wird es echt spannend, oder? Wenn man so einen alten Text mal ins Jetzt übersetzt und sich fragt, traue ich meinem Gott das zu? Ich will es ihm zutrauen. Und merke, dass zwischen Theorie und Riemenpraxis doch manchmal zumindest ich stehe. Theoretisch ja, praktisch würde ich gucken, dass genug im Kühlschrank ist. Dabei kenne ich Menschen, also persönlich, überlege gerade, nee, kenne ich spontan jetzt keinen, aber ich habe es in etlichen Büchern gelesen, die genau das erlebt haben, die zusammengesessen waren, die nichts mehr hatten und die erlebt haben, dass dann jemand klingelt, der zu ihnen sagt, ich sollte euch hier was vorbeibringen. Gott hat dafür gesorgt. Also Gott kann das auch heute noch tun und ich bin mir sicher auch in diesem Ausmaß wie damals. Er hat sie rausgeholt, er hat für sie gesorgt, für das, was am Tag nötig war. Und wenn wir ins Neue Testament gucken, entdecken wir ganz Ähnliches. Da sitzt Jesus mal mit 4.000, mal mit 5.000 Leuten zusammen und dann stellen sie fest, naja, also ein bisschen knapp mit den Nahrungsmitteln. Und jetzt bei 5.000 Leuten mal schnell zum Bäcker zu gehen, das würde nicht mal bei uns klappen. Ja? So viel hätten die nicht da. Aber Gott sorgt dafür, dass an diesem Abend mit 5 Broten und 2 Fischen genug da war. Sogar, dass noch was übrig war. Es hat nicht für Lunchpakete für den nächsten Tag gereicht. Aber es hat für diesen Moment gereicht. Ganz ähnlich wie bei den Israeliten. Also Gott versorgt. Gott versorgt mit dem, was an diesem Tag nötig ist. Trauen wir ihm das zu, obwohl wir, und wie gesagt, wir sind eh in einer Luxussituation, es im Moment nicht mal müssen. Das unterstelle ich uns jetzt einfach mal. Und wie gesagt, wenn jetzt steht die Einladung zum Mittagessen noch. Aber traue ich das Gott zu? Gottes Ansage war klar. Vers 16 wollte ich euch noch mal vor Augen malen. Sammelt euch davon so viel ein, wie ihr benötigt, pro Person, die in eurem Zelt lebt, einen Krug. Ansage von Gott war klar. Aber wer schon mal an einem Tisch mit Kindern oder auch Erwachsenen gesessen war, der weiß, Futterneid ist gar nicht ohne. Ich bin mit 5 Geschwistern aufgewachsen, ja. Wer zuerst das Steak am Teller liegen hatte, der hat es sicher. Obwohl es immer gereicht hat. Also eigentlich alles total bescheuert. Aber trotzdem, dieses zu kurz kommen zu können, das kann nicht nur wir, sondern das kannten auch die Israeliten. Vers 17 dann zum Beispiel, sie sammelten von der einen Speise ein, die einen viel, die anderen wenig. Und das Spannende finde ich, anscheinend war Gott in dem Moment Sozialist. Zum Schluss hat jeder gleich viel. Also an anderer Stelle war er kein Sozialist, aber an der Stelle, der hat für gerechte Umverteilung gesorgt. War für jeden, und das finde ich schon spannend zu sagen, das sind die, die viel können, die machen viel, aber haben am Ende des Tages auch genauso viel, wie sie brauchen. Das sind die, die nicht mehr so gut können, die Schwächeren, die Alten, die vielleicht Kranken, die sammeln so viel, wie sie irgendwie können. Bitte, ich möchte festhalten, sie tun trotzdem so viel, wie sie können. Und Gott sorgt dafür, dass das reicht. Hey, das finde ich so genial. Also da muss ich auch zugeben, da freue ich mich, dass unser Sozialstaat das an vielen Stellen auch versucht, genau das zu tun, dass es für jeden reicht. Aber eben auch nur reicht, nicht, dass jeder quasi immer eine Scheune voll hat und immer eine Vorratskammer machen kann. Das ist nicht Sinn der Sache. Gott versorgt sein Volk, aber es gibt eben auch klare Anweisungen dazu, wenn wir nochmal 2 Verse weiterlesen. Vers 19. Dann befahl Mose ihnen, niemand soll etwas davon über Nacht aufbewahren. Aber einige von ihnen hörten nicht auf Mose und hoben etwas davon auf. Doch am nächsten Morgen war es voller Maden und stank. Da wurde Mose zornig auf sie. Und jetzt wird's hart. Nichts aufheben. Wer weiß, ob es morgen wirklich wieder was gibt. Also ich tue mich jetzt wirklich schwer, mich in die Israeliten reinzuversetzen, weil mein Kühlschrank ist ja doch immer voll. Und ich weiß, dass für morgen noch mindestens Toastbrot da ist. Ja? Also vielleicht mancher unter uns, der den Krieg oder das Ende des Krieges mitgekriegt hat, der kennt solche Überlegungen. Habe ich morgen wirklich genug? Und sonst unterstelle ich euch jetzt mal, ich kenne eure Lebenssituation nicht. Vielleicht habt ihr das sogar schon erlebt, dass ihr nicht wusstet, was ihr morgen essen sollt. Aber die meisten von uns haben es wahrscheinlich noch nicht erlebt, sondern haben das Privileg, dass sie darüber nie nachdenken mussten. Aber das ist schon ganz schön hart, nicht zu wissen, ob morgen was da ist. Und auf Gottes Versprechen vertrauen zu müssen, morgen ist wieder was da. Es reicht, es wird für dich reichen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Übersetzt in unser Heute, wenn ich weiß, dass das Konto leer ist und erst morgen wieder der und der Betrag kommt und die Rechnung reinflattern könnte, wird, das kennen vielleicht doch einige von uns, dass man gut haushalten muss mit dem, was da ist, weil auch mal eine unerwartete Rechnung reinkommen kann. Selbst das, muss ich zusagen, habe ich das Privileg, dass die Rücklage immer so hoch war, dass das reicht. Das ist ein Riesengeschenk. Das ist bei mehr als 80% der Weltbevölkerung nicht so. Dieses Polster zu haben, diese Sicherheit da zu haben, vertrauen zu müssen. Und Gott fordert genau das von den Israeliten hier. Keine Rücklagen, keine Sicherheiten, kein Erspartes. Ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf und das Privileg habe, gewisse Sicherheiten zu haben. Wir Deutschen sind ja sowieso relativ gut im Sicherheiten haben. Angeblich sind nur die Schweizer besser mit Versicherungen, Vorsorge und Ähnliches wie wir Deutschen. Also wir sorgen für unsere Sicherheiten. Wir haben Krankenversicherung, wir haben Haftpflichtversicherung, wir haben die urigsten Versicherungen, wo ich mich immer frage, wann die überhaupt zahlen würden. Aber wir können uns dagegen versichern. Ja? Warum machen wir das? Aus Angst, dass uns sonst die Sicherheit entgleitet, wir das nicht mehr in der Hand haben. Wo vertrauen wir auf Gott und wo vertrauen wir lieber auf unsere scheinbaren Sicherheiten? Weil für die Israeliten war das ja auch eine scheinbare Sicherheit zu sagen, komm, ich bin heute mal sparsam und esse nur die Hälfte von meiner Schüssel, weil die war ja immer gleich voll. Ich bin mal sparsam und esse nur die Hälfte und am nächsten Tag warst du vor, juhu. Ich glaube, fast jeder kennt den Anblick von verdorbenen Lebensmitteln. Gibt Schöneres. Davor gestanden hast du ja, Mist, wäre ich mal nicht so sparsam gewesen. Es ist mir zerronnen. Und vielleicht ging es auch in letzter Zeit irgendjemand und er hat gesagt, ja, da habe ich mir eine Sicherheit aufgebaut, aber irgendwie ist sie mir jetzt gerade zerronnen. Sie ist mir aus der Hand gerutscht. Ich kann sie nicht festhalten. Das, was ich sicher geglaubt habe, mein Job, meine Rücklage, meine Vorsorge, hat Corona oder irgendwas anders durcheinander gewirbelt oder ein Schicksalsschlag, der weit außerhalb unserer Reichweite war. Merkt ihr, wie wenig wir eigentlich unser Leben in der Hand haben? Also ich gehöre auch zu denen, die immer die Illusion haben, hier ein bisschen Geld zurücklegen. Ich bin ein sparsamer Mensch, ich mache das gerne. Geld zurücklegen, falls man es mal braucht. Die eine und die jene Versicherung, da und da drauf aufpassen und dann passt alles. Und dann hatte ich einfach Glück, dass ich noch keine Krebsdiagnose hatte. Obwohl ich nicht geraucht habe und nicht gesoffen und weiß ich was alles nicht. Trotzdem kann es mich erwischen. Und dann hatte ich Glück, dass ich noch nicht angefahren, überfahren, umgefallen bin und weiß ich, was ich alles aufzählen könne. Dass ich einfach meinen Job verloren habe, obwohl es gar nicht in meiner Macht lag und ich mein Bestes gegeben habe. Oder auf einmal eben, wie es jetzt manche Firma erleben musste, durch Umstände, die keiner absehen konnte, dein Betrieb vor der Pleite steht. Wie will ich das absichern? Also da merken wir, wie unsere Sicherheiten ganz schnell zerrinnen. Unsere scheinbaren Sicherheiten. Und bitte, bitte, nein, wir dürfen was auf dem Bankkonto liegen haben und wir dürfen was im Kühlschrank haben, keine Frage. Wir sollten uns nur viel öfter darüber freuen, dass wir den Luxus haben können. Dass Gott uns nicht nur versorgt für das, was gerade nötig ist, sondern so überreich versorgt, dass wir eigentlich im nächsten Monat, viele im nächsten Jahr, uns keinen Kopf machen müssten. Wahnsinn, oder? Gottes Zusage steht. Und die steht nicht nur im Alten Testament für das Volk Israel, sondern die steht, und der Text geht mir fast noch näher, und den will ich euch nur vorlesen und gar nicht groß auslegen. Der steht in Matthäus 6 in der Bergpredigt. Da sagt Jesus das nochmal relativ deutlich und ich lese es einfach mal vor. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an, sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und seid ihr ihm doch viel wichtiger als sie? Können alle eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? und diese Dinge so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Wie gesagt, der Text ist echt nicht ohne. Lest euch den ruhig daheim nochmal in Ruhe durch. Aber dieser Gott ist gestern, heute und morgen derselbe, bis in alle Ewigkeit. Und ich bin mir sicher, dass dieses Versprechen nicht nur für das Volk Israel gilt, sondern genauso für uns heute. Und er hat geliefert, das muss man sich mal vorstellen, pünktlich 13.000 Mal. Wahnsinn, oder? Und er verspricht es hier in diesem Text. Er hält es bei der Speisung der 5.000. Er schickt die Jünger los mit einem kleinen Bündel auf dem Rücken. Und keiner kommt zurück und sagt, Herr, wir mussten Hunger leiden. Sondern alle kommen zurück und sagen, Herr, wir haben Wunder erlebt. Wahnsinn, oder? Ich möchte euch da echt Mut machen, auf unseren Gott zu vertrauen. Vielleicht gerade jetzt, wobei dir die ein oder andere Sicherheit zerronnen ist in den Händen. Zu vertrauen und Gott zu prüfen. Und ich muss zugeben, ich habe in meinem Leben das schon erlebt, obwohl ich meine kleinen Sicherheiten immer hatte, dass Gott trotzdem für die Dinge, wo auch meine kleinen Sicherheiten nicht gereicht hätten, gesorgt hat, vorgesorgt hat, Pläne anscheinend schon halbe Jahre vorher geschmiedet hat, die dann punktgenau gepasst haben, sodass es gepasst hat, dass ich versorgt war, meine Familie und ich. Ich fand das immer wieder erstaunlich und ich vergesse es viel zu schnell. Ich mache euch Mut, da vielleicht auch mal nachzudenken, wo ihr genau das erlebt habt. Und nein, ich will nicht dazu aufrufen, dass ihr jetzt eure Arbeit niederlegt und nichts mehr tut und darauf vertraut, dass Gott das schon macht. Das ist immer wieder schiefgegangen. Ich möchte daran erinnern, die mussten das Mana selber sammeln. Also ich glaube, wir müssen das, was wir können, dazu tun. Und trotzdem müssen wir bei allem, was wir tun, darauf vertrauen, dass Gott noch viel mehr kann und das, was weit außerhalb unserer Reichweite liegt, auch tun wird. Einfach nur, weil er dich liebt, ist für mich oft unvorstellbar. Aber er macht es und er tut es. Lasst euch da immer wieder von Gott beschenken. Er trägt, er versorgt, vielleicht auch manchmal auf einen Weg, der dir schwerfällt, ihn anzunehmen. Also nicht alles war so, dass ich geschrien habe, juhu Gott, das war jetzt ein toller Weg, wie du mich versorgen wolltest. Manches hätte ich lieber anders gelöst. Aber er hat versorgt. Und so ähnlich ging es wahrscheinlich auch den Israeliten. Wir haben einen liebevollen, gütigen, versorgenden Vater. Und ich hoffe, ich habe heute Morgen dein Vertrauen in ihn gestärkt. Gott segne dich. Wer das in Kurzform haben will, ich habe wieder ein Handout. Könnt ihr euch draußen mitnehmen oder mir ein E-Mail schreiben. Und ich habe wieder drei Fragen für euch mitgedacht. Und ich hoffe, dass Gott euch was mitgibt in diese Woche. Amen.